Leben heißt Hoffnung begraben. So haben wir Theodor Fontane schon einmal zitiert. Was sagen Sie in Anbetracht dessen, dass Sie heute Morgen nicht nur auf dem Boden sitzen, sondern nach 4 Nürnberger Tagen teilweise am Boden sind? Erlauben Sie mir ein paar persönliche Schachtelsätze noch. Als Vikar kam ich nach Urach. Ich wollte der passende Typ für junge Leute werden. Der Dekan, der Superintendent, sprich kirchlicher Würdenträger, stellte sich vor mich hin, zog sich an seinem breiten Hosenträger, musterte mich von oben bis unten und bestimmte: Eisler, du übernimmst die beiden Altersheime. Für ein Jahr amtierte ich als theologischer Seniorenbetreuer. Leben heißt Hoffnung begraben. Als Pastor kam ich nach Duderstadt, eine Leihgabe der württembergischen Landeskirche. Ich wollte Leuchtturm werden für die geistliche Tiefebene Niedersachsens. Aber bei diesen liturgischen Lichtern wurde ich ein ganz kleines Licht. Wenn ich mit meinem Kyrie Eleison am Altar singend auftauchte, dann tauchte die Gemeinde hinter den Gesangbüchern lachend ab. Leben heißt Hoffnung begraben. Schließlich war ich Pfarrer in Königsbronn. Ich wollte Kanzelprediger werden. Die Leute aber sagten immer wieder: Herr Pfarrer, Ihre Beerdigungen sind wunderschön. Leben heißt Hoffnung begraben. Was haben Sie schon alles gewollt? Und ich frage Sie, was ist daraus geworden? Leben heißt Hoffnung begraben. Das gilt nicht nur für die kleinen Hoffnungen des Lebens, sondern auch für die großen Hoffnungen der Menschheit. Eine soll uns an diesem Morgen besonders beschäftigen, nämlich die Hoffnung auf eine schöne neue Welt. Vor 150 Jahren keimte sie in den Herzen und Köpfen der sogenannten Aufklärer. Heinrich Heine fasste sie in die Worte: Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Zuckererbsen für jedermann, bis die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engel und den Spatzen. Und der Philosoph Ludwig Feuerbach verkündigte in seinem Buckberger Glaubensbekenntnis: Ich glaube an den Menschen. Ich glaube an den Heiligen Geist des Fortschritts. Diese Hoffnung auf ein irdisches Paradies trieb viele an. Diese Hoffnung führte zu der Parole: Vorwärts ohne Rast. Diese Hoffnung beflügelte Forscher und Konstrukteure, Denker und Arbeiter. Faszinierende Entwürfe für das Jahr 2000 entstanden auf dem Reißbrett. Städte unter riesigen Zelten in den Polarzonen, Häuser mit eigenen Miniaturkraftwerken, Industrieanlagen ohne Luftverschmutzung. Noch im Jahre 1950 schrieb Professor Law in seinem Buch »So wird es kommen«, dass Krankheit durch einen Elektronenarzt diagnostiziert, dass Ersatzteile für alle Glieder und Organe des Körpers griffbereit eingelagert werden, ja, dass jeder Mensch viel Zeit und wenig Arbeit hat. Immer noch schönere und fantastischere Pläne schraubten die Hoffnungen hinauf. Und heute? Hutten sagt, der Fortschrittsglaube ist längst einem Zivilisationskader gewichen. Die Hoffnung auf eine schöne neue Welt ist längst in Angst vor einer schrecklichen neuen Welt umgeschlagen. Sie wissen es ja, Wissenschaftler prophezeien für die Jahrtausendwende 6,5 Milliarden Menschen, die sich um das Süßwasser streiten, die in Kunststoffblasen hausen und die nur bei kärglichen Mahlzeiten vegetieren. Ökologen rechnen bereits Daten für die große Katastrophe 1990 oder 2000. Der Meadows-Bericht nennt die Zahl zwischen 2020 und 2030. Kein Wunder, dass viele Zeitgenossen aus Angst in die okkulte neue Welt fliehen, von der Gegenwart enttäuscht, über die Zukunft verzweifelt, suchen sie Hoffnung auf anderen Gefilden. Die einen fliehen mit Hilfe der Droge in die wunderbare Farbenwelt des erweiterten Bewusstseins. Die anderen durchbrechen die Schallmauer des Ich-Bewusstseins mit Hilfe fernöstlicher Meditationslehren. Und die Dritten, weitaus die größte Gruppe heute, taucht in die okkulte Welt unter, die mit Horoskopen, Kartenlegerei und Besprechungen alles überschwappt. Aber was ist eigentlich von all diesen Fluchtbewegungen zu halten? Samuel Beckett schildert in seinem Buch Der Verweiser den Ablauf der Menschheitsgeschichte mit der Beschreibung eines Glaszylinders, in dem schwefliges Halbdunkel herrscht. Die Menschen sind zusammengepfercht, an den Wänden stehen Leitern, vor denen sie Schlangen bilden. Oben suchen sie nämlich Nischen, die die Möglichkeit der Flucht verheißen. Aber der Schein trügt, die Nischen erweisen sich als Sackgassen. Enttäuscht steigen die Kletterer herab, setzen neue Hoffnung auf eine neue Leiter, stehen Schlange, warten, klettern und kehren wieder zurück. Und so geht das durch alle Zeiten. Die einen werden müde, scheren aus und kauern stumpf am Boden, die anderen klettern resigniert an vermeintlichen Fluchtleitern. Schließlich ist alles in Hoffnungslosigkeit erstarrt. Dann ist das Ende der Geschichte gekommen, das Licht erlischt und die Stille brütet in der Finsternis des Raumes. Das ist der letzte Zustand des Zylinders. Beckett sagt auch, es gibt keinen Ausweg, es gibt keinen Fluchtweg, es gibt keinen Heilsweg. Leben heißt Hoffnung begraben. Und Johannes behauptet das Gegenteil. Leben heißt Hoffnung begründen. Er schildert keinen gläsernen Zylinder, sondern das gläserne Meer. Offenbarung Kapitel 4, Vers 6. Die Erde wird nicht in schwefliches Halbdunkel verschwinden, sondern die Erde wird erleuchtet von einem Glanz. Kapitel 18, Vers 1. Menschen kauern nicht stumpf am Boden, sondern stehen befreit um den Thron. Kapitel 5, Vers 1. Wir denken an eine schreckliche Endlösung. Gott denkt an eine herrliche Erlösung. Wir denken an eine furchtbare Vernichtung. Gott denkt an eine fruchtbare Erneuerung. Wir denken an einen letzten Tag. Gott denkt aber an den jüngsten Tag. Die Hoffnung auf eine schöne Welt muss nicht über die Angst vor einer schrecklichen Welt bei der Flucht in die okkulte Welt enden. Es gibt das Warten auf eine neue Welt, weil Gott neu macht. Das ist das Thema. Gott macht neu. Offenbarung 21, so heißt es. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Wer verbirgt sich eigentlich hinter diesem Ich? Nicht Johannes der Täufer, der wegen einer liederlichen Prinzessin unter dem Schwert des Herodes endet. Auch nicht Johannes der Jünger, der zu den besonders Vertrauten in Jesu Umgebung gehört. Der Autor ist Johannes der Seher, den wir unter den geistigen Oberhäuptern und hochgeachteten Persönlichkeiten im kleinasiatischen Ephesus suchen müssen. In der jungen Kirche, die ihre ersten Zusammenstöße mit dem römischen Großreich hinter sich hatte, spielte er eine nicht unbedeutende Rolle. Leider wissen wir von ihm außerordentlich wenig. Aber ich kann mir denken, dass ihm der römische Kaiserkult nicht nur auf die Nerven, sondern an den Glauben ging. Er konnte die gotteslästerlichen Reden eines Kaisers Domitian nicht mehr hören, der sich Kyrios, Gott und Heiland, nannte. Er konnte die Gesänge der Hofdichter nicht mehr verkraften, die den Herrscher würdelos umschmeichelten. Würdig bist du, zu nehmen das Reich unbesiegbarer und ewiger. Er konnte die kaiserlichen Hohepriester, diese religiöse Hofgarde, nicht mehr sehen, die auch durch seine Heimatstadt schwänzelte. Und dann erreichte ihn noch die Vorladung zum Kaiserkult. Jeder Bürger des Römischen Reiches musste einmal im Jahr vor der Behörde erscheinen, zu Ehren des römischen Herrschers eine Prise Weihrauch verbrennen und sagen: Der Kaiser ist der Herr. Johannes aber warf die Einladung in den Papierkorb. Die Freunde mögen ihn vor der Weigerung gewarnt haben, die nicht nur als ein Akt des Unglaubens, sondern als ein Akt politischer Unzuverlässigkeit und Treulosigkeit gewertet wurde. Er aber schlug jede Warnung in den Wind. Gutmeinende Beamte mögen ihn darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Kaiserverehrung und eine sich anschließende Götterverehrung nicht ausschließe. Man könne das eine tun und brauche das andere nicht zu lassen. Johannes hörte das alles nicht. Er hatte sich für Gott und gegen die Götter entschieden. Man kann nicht auf beiden Schultern Wasser tragen. Man kann nicht zu Domitian mit Weihrauch und zu Christus mit Weihwasser kommen. Entweder dieser blutrünstige Wolf oder dieses blutende Lamm. Er änderte auch dann seine Meinung nicht, als die geheime Staatspolizei mit Haftbefehl erschien und ihn per Schub auf die kleine Sträflingsinsel Patmos verfrachtete. Mitten im Ägäischen Meer, 14 Schiffsstunden von der kleinasiatischen Küste entfernt, saß er in Schutzhaft. Nein, Johannes war kein Gewaltverbrecher, so wie viele seiner Mitgefangenen in den erbärmlichen Unterkünften. Er war auch kein Gesetzesübertreter, der seine verdiente Strafe auf diesem Sporadeneiland abhockte. Johannes war Regimekritiker, doch das war er. Er war Regimekritiker. Weil er den Mund nicht halten konnte, wurde er mundtot gemacht. Heute werden sie entweder in psychiatrische Spezialkliniken eingeliefert und mit Schwefelspritzen behandelt, oder sie werden in ferne Arbeitslager abgeschoben und mit Stockschlägen beruhigt. Damals kamen sie in Isolationshaft nach Patmos. Johannes saß hinter verrammelten Türen, ausweglos, hoffnungslos, sinnlos. Und an einem Sonntagmorgen, übrigens der erste Hinweis in der Bibel auf den christlichen Sonntag, überfällt es ihn, reißt ihn herum, wirft ihn zu Boden, dass er da liegt wie ein Toter. Und dann steht er auf, schreibt seine Vision auf ein Pergament, schickt es in die 7 kleinen asiatischen Gemeinden, ruft es damit durch die Jahrhunderte: Siehe, ich mache alles neu. Er sagt es denen, die in einer auswegslosen Situation leiden: Es gibt einen Ausweg. Er sagt es denen, die an einem hoffnungslosen Punkt angekommen sind: Es gibt eine Hoffnung. Er sagt es denen, die alles so sinnlos finden: Es gibt einen Sinn, einen neuen Sinn, weil nicht Untergang und Vernichtung Gottes letztes Wort ist. Statt Untergang setzt er einen Neuanfang. Statt Runderneuerung schafft er eine Totalerneuerung. Statt Vertröstung gibt er Trost. Sehen Sie, das ist das Erste. Statt Untergang, Neuanfang. Daran leiten wir doch, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die alle gehen müssen. Bittere Erfahrungen liegen hinter uns. Der eine geht hinaus auf den Friedhof, um ein paar Blumen auf ein Kindergrab zu legen. Der Bub, der war der Sonnenschein der Familie und füllte das Haus mit Freude. Und dann war er auf dem Schulweg tödlich verletzt worden. Mit dem weißen Sarg hat man viele Hoffnungen mitbegraben. Der andere, der steht im Grab seines Kumpels. Er war noch keine 20 und schaute hoffnungsvoll in die Zukunft. Und dann erlag er ganz schnell einer heimtückischen Krankheit. Der Schmerz ist furchtbar. Und der dritte, der denkt an seine Mutter, die mit ihrer Wärme das ganze Haus füllte. Und seit sie draußen auf dem Kirchhof liegt, ist alles viel kälter und manche sogar hoffnungslos geworden. Wir können niemanden festhalten. Alle Menschen müssen untergehen. Shakespeare hatte recht, nur Frist und Zeitgewinn ist auch unser Leben. Einmal werden wir alle abgemeldet. Nur Jesus meldet sich an. So sieht es Johannes. Seine letzten Worte sind keine Abmeldung, sondern eine Anmeldung. Der ans Kreuz genagelte Schmerzensmann, der aus dem Grabe auferstandene Lebensbringer, der in den Himmel aufgefahrene Gottessohn, der wird wiederkommen als der Erste und der Lebendige. Ich bin das A und das O. Alpha und Omega sind die ersten und letzten Buchstaben im Alphabet. Christus ist der Erste und Letzte im Alphabet der Welt, ihr Schöpfer und Vollender. Der absolute Anfang und das absolute Ende. Er umfasst und trägt unsere große Welt und unser kleines Leben. Ich bin das A und das O. Zwischendrin liegt das ganze Alphabet. Und so gewiss zwischen diesen Anfangs- und Endbuchstaben nach festgelegter Ordnung ein Buchstabe auf den anderen folgt, so gewiss folgt in unserem Leben alles, was Gott ist. Wie Gott es geordnet hat, alles, was er uns gibt und alles, was er uns nimmt, ist von ihm bedacht und gelenkt. Ich bin das A und das O. Auf ihn zielen alle Verheißungen des Alten Testaments. Er ist der Morgenstern, der Anbruch des neuen Tages, der keine Schatten mehr kennt. Deshalb marschieren wir nicht in Nacht und Nebel hinein, sondern wandern der anbrechenden Morgenröte entgegen. Deshalb gehen wir nicht in eine ungewisse Zukunft hinein, sondern blicken durch bis zu seinem Tag. Deshalb laufen wir nicht in eine gähnende Leere hinein, sondern leben bewusst diesem Herrn entgegen. Und wer ihm entgegenlebt, der kann ihm auch entgegensterben, denn er weiß sich gehalten von der Hoffnung auf einen Herrn, der statt Untergang einen Neuanfang setzt. Und daran leiden wir doch auch, liebe Freunde, dass wir es mit Städten zu tun haben, die vom Tod bedroht sind. Schmerzliche Erkenntnisse haben Städteplaner veröffentlicht. Die Stadt, eines der Hauptkennzeichen unserer Zeit, sei vom Merkmal des Fortschritts zum Maßstab des Untergangs geworden. Aus der Metropolis, der großen und gesunden Stadt, habe sich die Megalopolis, die Stadt von ungesunder Größe, entwickelt und daraus die Tyrannopolis, die Stadt der Gewaltherrschaft und daraus wieder die Pathopolis, die kranke, schrumpfende Stadt und schließlich die Nekropolis, die sterbende Stadt. Ob wir nun diesen Städteplanern glauben oder nicht, es ist doch auch unsere Erkenntnis, dass immer mehr Menschen immer weniger Heimat in ihr finden. Die Unsicherheit, ob man denn in jenem Park oder jener Seitenstraße noch seines Lebens sicher sei. Die Ungewissheit, ob denn dieses Haus als Wohnhaus erhalten bleibt oder auch abgerissen werde. Die Bangigkeit, ob auch im Alter die langen Rolltreppen und Unterführungen zu bewältigen seien. Dies alles wird immer stärker. Da mag man doch die Innenstädte mit Festen beleben und die Fußgängerzonen mit Bäumen begrünen. Die Angst wächst, und Bert Brecht hatte vielleicht recht, von diesen Städten wird bleiben, der durch sie hindurchging, nämlich der Wind. Johannes weiß von einer anderen Stadt, die Theopolis, die Gottesstadt.
Sie ist mit der großen Abendmahlsfeier belebt und mit dem Baum des Lebens begrünt. Lesen Sie als notwendige Ergänzung zu unseren Versen den ganzen Schluss der Offenbarung. Mörder, Ehebrecher, Lügner haben Stadtverbot.
Überall ist Friede, Geborgenheit, Heimat. Niemand muss diese Stadt mehr verlassen, Klagen und Sagen hat ein Ende, weil mit Jubelklang, mit Instrumenten, schön in Chören oder Zahl, das Lob Gottes aufklingt. Und Stadtrecht haben nicht die, die ihre Steuern entrichtet und ihr Grundstück bezahlt, sondern, und so sagt er es, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Bei unserem letzten Wohnsitz geht es nicht um Steuer, sondern um Kleiderfragen. Ob wir in unserem Leben die Vergebung der Schuld empfangen haben, ob wir zu Lebzeiten sein Angebot der Erneuerung angenommen haben, daraus entscheidet sich, ob wir schließlich Bürger der Stadt Gottes werden oder draußen stehen vor der Tür. Eingeladen in die Stadt, die bleibt, sind alle. Denn er will statt Untergang einen Neuanfang. Und, liebe Freunde, daran leiden wir doch erst recht, dass wir es mit einer menschlichen Gesellschaft zu tun haben, die nicht mehr zusammenspielt. Die Alten fühlen sich abgeschoben und ausgestoßen, die Jungen sehen sich unverstanden und nicht ernst genommen, die Reichen meinen, sie seien ungerecht besteuert und die Armen meinen, die Sozialleistungen seien viel zu dürftig, die Weißen pochen auf ihre Rechte und die Schwarzen trommeln zum Aufruhr. Spannungen zwischen den Völkern, Spannung zwischen den Sozialpartnern, Spannungen zwischen den Familien und in den Familien. Homo homini lupus es, der eine ist des anderen Wolf. Wir leben in einer Gesellschaft, die hasst. Und Johannes spricht von einer Gesellschaft, die liebt. Vielleicht hatte er jene Prophezeiung aus Jesaja 2, Vers 4 im Ohr. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Kriege zu führen. Einer wird den anderen annehmen. Einer wird für den anderen stehen. Einer wird alles in allem sein, nämlich der Herr. Haihong wird es nicht mehr geben. Ein Flüchtlingsschiff mit 2.500 zusammengepferchten Menschen an Bord und die nicht an Land dürfen. Jonestown wird es nicht mehr geben. Eine Urwaldsekte, die sich mit Zyankali selbst ausrottet. Plätze des Schreckens wird es nicht mehr geben, weil eine neue Gemeinschaft aus Völkern und Nationen er ruft, die Liebe lebt und die nicht zum Untergang verdammt, sondern vom Neuanfang bestimmt ist. Bitte, wir schaffen das nicht. In Sachen Welterneuerung sind wir ganz schwache Figuren. Wir können nur rund erneuern. So wie die Spezialisten in der Autoreifenfabrik. Auf die abgefahrenen Reifen wird Gummi aufgespritzt und ein Profil eingedrückt. Aber nach wenigen tausend Kilometern blitzt die alte Decke wieder durch, die aalglatt und gefährlich ist. Weltverbesserer sind immer Runderneuerer. Revolutionäre jeder Couleur sind Runderneuerer. Ideologen mit großen Idealen sind Runderneuerer. Wir alle kommen mit den besten Vorsätzen für eine heile Welt über das Runderneuern nicht hinaus. Wir können vielleicht etwas Moral aufspritzen. Das ist nicht schlecht, bitte. Wir können die Nahrungsmittel über das Erdenrund gleichmäßiger verteilen. Das ist bitter notwendig. Wir können hier und da ein neues Profil geben. Das ist lobenswert. Wir wollen den Faulenzern auf keinen Fall auch noch ein Polster unterschieben. Aber was wir auch tun, nach kurzer Zeit blitzt die alte Welt wieder durch, die aalglatt und gefährlich ist wie eh und je. Was wir eigentlich benötigen, wonach wir uns so herzlich sehnen, ist doch nicht Runderneuerung, sondern Totalerneuerung. Und genau davon spricht Johannes. Siehe, ich mache alles neu. Christus kommt nicht wieder als der große Kaputtmacher, hat Johann Christoph Blumhardt formuliert. Gott schafft, und das ist das andere. Er schafft statt Runderneuerung Totalerneuerung. Diese Vision ist also noch umfassender. Gott setzt nicht nur einen Neuanfang für Menschen, für die Stadt und für die Gesellschaft, sondern Gott schafft die ganze Erde, das ganze Jerusalem und die ganze Menschheit neu. Hören Sie einmal auf diese dreifache Vision. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Diese Erde ist also kein Perpetuum mobile, das nach der Drehorgelmelodie der Globus quietscht und eiert, ewig weiterleiert. Diese Erde ist keine Malerleiter, auf der man von unten nach oben, vom Dunkeln zum Hellen, vom Primitiven zum Kulturellen hinaufklettert. Diese Erde ist kein sich noch entwickelndes Weltending, das sich zur Vollkommenheit mausert. Diese Erde ist eine Welt auf Zeit, eine Baustelle auf Abbruch, ein Sein zum Tode. Gott schafft eine neue Erde, die etwa dem entsprechen mag, was am Anfang war, als es hieß, siehe, es war alles sehr gut. Allerdings schafft er sie nicht irgendwo zwischen Jupiter und Saturn und Spiralnebel, sondern diese unsere Welt wird neu. Deshalb kommen wir nicht in den Himmel. Wir alle kommen nicht in den Himmel. So schön die Redeweise vom in den Himmel kommen auch ist und so unbefangen wir auch und in der Einfalt eines Matthias Claudius mitsprechen mögen, und wenn du uns genommen, lass uns in den Himmel kommen, du unser Herr und Gott. So sehr müssen wir uns von einer Art Massenhimmelfahrt der Erlösten freimachen. In der Offenbarung steht es anders. Der Himmel kommt zu uns. Das ist Aussage. Der Himmel kommt zu uns. Diese ganze Erde wird neu. Das ist das eine. Und das andere, ich sah ein neues Jerusalem. Was das alte Jerusalem ist, darüber wissen wir doch einigermaßen Bescheid. Es ist jene Stadt der großen Könige, berufen, Gottes Stadt zu sein und es immer wieder nicht gewesen ist. Darum die Stadt, um die wie keine andere auf Erden Leid getragen wird. Zuerst durch die Propheten und Männer des alten Bundes. Jeremia sagt einmal, er fürchte, dass er nicht genug Tränenwasser im Kopf habe, um über dieses Jerusalem zu weinen wegen seines götzendienerischen Abfalls, wegen seines Ungehorsams und wegen seines verdienten Untergangs. Auch Christus weint über diese Stadt. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es ist die Stadt, in der es nicht umsonst bis zum heutigen Tag eine Klagemauer gibt. Jerusalem ist Begriff für Gemeinde und Kirche. Das ist es. Jerusalem ist Begriff für Gemeinde und Kirche auch heute. Als vor einiger Zeit Parolen politischer Linksextremisten von unserem Stiftskirchenturm flatterten, da war die Empörung groß. Telefonanrufer beschuldigten mich der Komplizenschaft. Kirchenaustritte und geeignete Gegenmaßnahmen wurden angedroht. Ich konnte in diesem Fall die Leute beruhigen und auf die sofort eingeleiteten Aktionen hinweisen, um die schmähliche Außendekoration unserer Kirche schnellstmöglichst zu beseitigen. Man will nicht, dass Kirchtürme als Fahnenmasten dienen. Das weckt schlimme Erinnerungen. Man hat ein gutes Gespür dafür, immer dann, wenn Kirchtürme als Fahnenmasten missbraucht werden, für welche Fahnen auch immer, ist Gefahr im Verzug. Die Kirche soll nicht unter ideologischer Flagge segeln, die dauernd umgesteckt werden muss, um sie dem Wind der Zeit anzupassen. Aber es gibt noch eine andere, weit größere Gefahr für die Kirche, und die droht nicht von außen, sondern von innen. Nicht von den Kirchtürmen herab, sondern von den Kanzeln, nicht von den Plakaten, nicht von den Parolen auf Plakaten gemalt, sondern von den Gedanken in unseren Herzen geschrieben. Es ist die Gefahr des Ungehorsams und die Gefahr des Abfalls. Und ich frage, welcher Tempel, welcher Vereinsaal, welches Bethaus, welche ehrwürdige Kathedrale und welch betonierte Experimentierkirche, welch kirchliche Einrichtung ist so makellos, dass man nicht über sie weinen müsste? An all unseren Einrichtungen und Strukturen, auch in unserem CVJM, haftet etwas von diesem alten Jerusalem. Und wenn in Kapitel 17, Vers 1 von der großen Hure die Rede ist, dann ist damit nicht die entaderte, abgefallene und schlechte und böse Welt gemeint, sondern die entaderte, abgefallene, ideologisch missbrauchte Kirche. Und diese Gestalt der Kirche ist abgängig. Dieses alte Jerusalem muss vom Erdboden verschwinden. Diese Hure, so sagt er es, soll zur Braut werden. Das neue Jerusalem ist ein Ort, wo wirklich Gottes Ehre wohnt. Jerusalem wird neu, das ist das andere. Und das dritte, neue Menschen im neuen Verhältnis zu Gott. Siehe da die Hütte Gottes bei, siehe da die Hütte, das Zelt Gottes bei den Menschen. Wissen Sie, vom Camping Gottes ist hier die Rede. Vom Camping Gottes. Gott schlägt ein Zelt bei uns auf. Er begibt sich in unsere direkte Nachbarschaft. Als ich einmal einen ausgekochten Camper fragte, warum er für das teure Geld, das so eine Wohnwaschküche aus Gummi mit Blitzventil koste und sich nicht im besten Nobelhotel einmiete, antwortete er mir, auf dem Campingplatz lebt man endlich ohne Mauern. Wenn Gott bei uns zeltet, dann leben wir ohne Mauern, ohne Grenzen, ohne die Betonwand der Sünde. Jenes unheimlich Trennende ist nicht verdrängt, nicht wegdiskutiert, nicht weggeschoben, sondern aufgehoben, demontiert, geschleift. Er bei uns und wir bei ihm, so in Vers 3. Neue Menschen, auch im Verhältnis untereinander. Das Meer ist nicht mehr. Johannes meint das Meer der Völker, das deswegen stürmt und tobt, weil sich die Völker in ihrem Lebensraum streiten. Es ist die Völkergeschichte, von der Goethe angeekelt und erschüttert bemerkte, dass es ein Meer von Blut und Tränen sei. Dieses Meer wird nicht mehr sein. Das Blutvergießen wird ein Ende haben und das Tränenvergießen wird aufhören. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, so wie eine Mutter die Tränen ihrer Kinder trocknet. Die Tränen derer, die hier Unrecht leiden und keinen Tröster haben. Die Tränen um die Menschen, die der Tod entrissen hat. Und die Tränen der Freude, dass nun alles Widrige vorbei ist. Sogar der Tod wird nicht mehr sein. Friedhöfe sind abgeschafft, Totenfelder sind geschlossen, Gräber sind nicht mehr da, das Geschrei verstummt, das Geschrei der Unterdrückten und Vergewaltigten, der Verwundeten und Misshandelten, das Geschrei der Irren in den Gummizellen. Und das uralte Kennzeichen dieser Welt, der Schmerz, wird nicht mehr sein. Der Schmerz in den Krankenhäusern, der Schmerz in den Anstalten, der Schmerz auf den Kriegsschauplätzen dieser Erde. Menschen leben, nicht mehr Fromme und Gottlose, sondern Menschen. Nicht mehr Christen, Juden und Moslems, sondern Menschen. Nicht mehr Katholiken, Protestanten, Anglikaner, sondern Menschen. Auch nicht mehr Amerikaner, Russen und Chinesen, sondern Menschen. Und nicht mehr Araber und Israelis, Einheimische und Gastarbeiter, Weiße und Kalachs, sondern Menschen. Die Krone der Schöpfung. Das Schwein der Mensch, wie Gottfried Benn sagte, das wird es nicht mehr geben. Siehe, ich mache die Erde, ich mache Jerusalem, ich mache die Menschen, siehe, ich mache alles, alles, alles neu. Aber ich weiß, sind wir damit jetzt nicht ins Schwärmen gekommen? Habe ich mich damit nicht vom Boden schon entfernt? Haben wir uns nicht total vergessen? Sind wir nicht einem frommen Phantasten auf den Leim gekrochen? Ist das alles nicht ein Trip, eine Illusion, eine Fata Morgana? Hatte Goethe nicht schon damals recht, wenn er sagte, nach drüben ist die Aussicht uns verrannt, Tor, wer dorthin seine Augen blinzelnd richtet, sich über Wolken seinesgleichen dichtet? Hatte Feuerbach nicht recht, wenn er sagte, dass dies alles nur Spiegelungen unserer Wünsche seien? Hatte Bert Brecht nicht recht, wenn er behauptete, das ist das Warten auf den St. Nimmerleinstag? Haben viele nicht recht, die warnen, das ist eben jene fromme Flucht nach vorne, Ausbruch ins Leere, Vorstoß ins Nichts? In der Tat, müssen wir uns jetzt nach der harten Währung und Wirklichkeit fragen lassen. Wer steht für diese Vision? Wer steht für dieses Bild? Wer steht für diese Wirklichkeit? Johannes sagt, der, der auf dem Thron saß. Es ist kein anderer als derjenige, der seine Jünger beten lehrte, dein Reich komme. Es ist Jesus selber. Blumhardt hat dieses hintergründige Wort gesagt. Wer Jesus sagt, sagt neu. Als die Jünger Jesus sahen, sahen sie die neue Erde, das neue Jerusalem, den neuen, wahrhaft neuen Menschen. Wo immer Jesus seinen Fuß hinsetzte, da wurde doch eine Spur neuer Wirklichkeit, ein Brückenkopf der neuen Welt. Blinde sahen, Lahme gingen, Tote standen auf, den Armen wurde die gute Nachricht weitergesagt. Die neue Erde begann sich abzuzeichnen. Trauernde werden fröhlich, Sanftmütige werden Grundbesitzer, Hungrige werden satt und Reiche gehen leer aus. Die Neuwertung hat in Jesus begonnen. Eine neue Zeit ist angebrochen. Seit dem Jahr Null ist die Totalerneuerung im Gange. Und sie darf nicht stille stehen, sie muss zum Ende kommen. Deshalb bitten wir, deshalb müssen sie immer wieder bitten, dein Reich komme, auch wenn uns andere bitten. Ja, beschwören, so wie Nietzsche. Ich beschwöre euch, Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, die von überirdischen Hoffnungen reden. Giftmischer sind es, Verächter des Leibes. An der Erde zu freveln, ist der größte Frevel. Aber wir müssen uns noch einmal fragen lassen, ist diese Vision nicht Ausdruck von Weltflucht, eine billige Vertröstung auf das Jenseits? Johannes stellt klar, dass das Letzte nicht Vertröstung, sondern Trost. Passen Sie auf, erst die Spannung zwischen jetzt schon und noch nicht liefert die Energie, die wir für unsere Aufgaben bitter notwendig haben. Erst die Hoffnung auf das neue Reich macht alles Engagement nicht hoffnungslos, sondern hoffnungsvoll. Erst die Bitte um sein Reich setzt gewaltige praktische Initiativen frei. Die Welt wird nicht zum Wartesaal degradiert, sondern zum Schauplatz der Neuschöpfung apostrophiert. Die erhoffte Zukunft wird in die Gegenwart hereingezogen und führt zur Überwindung des Elends. Studieren Sie es doch bitte einmal bei Vater Bodelschwingh. Seine Hoffnung auf die neue Welt, die er an den Gräbern seiner vier Kinder gewann, führte ihn zum Protest für das Elend. In Bielefeld kamen die halben Kräfte, die Randsiedler an seine Tür und er stellte fest, dass diesen Männern mit einem Butterbrot nicht geholfen ist. Damit wurden die Männer nicht satt, sondern nur die Schweine des Gastwirts fett, wo diese Brote in Schnaps umgesetzt wurden. Und so entstanden Wanderarbeitsstellen, so entstand Bethel, so entstand Lobetal und Hoffnungstal, Oasen für das Elend in unserer Welt. Studieren Sie es doch bei den alten Bewohnern Korntals in der Nähe von Stuttgart. Im Saal sangen sie ihre Ewigkeitslieder und in der Scheune stellten sie eine Kutsche bereit, um bei der Wiederkunft Christi, die nach ihrer Meinung selbstverständlich nur im Schwabenland stattfinden konnte, ihrem Herrn entgegen galoppieren zu können. Und diese Hoffnung zündete in ihnen den Protest für die Armut. Häuser wurden gebaut, Schulen gegründet, Kinder aufgenommen und Waisen eine Heimat geboten. Studieren Sie es doch bei Martin Luther King. Am Tag vor seiner Ermordung in Memphis betete er, ich möchte, dass ihr wisst, dass wir als Volk sein Reich, das gelobte Land erreichen werden. Deswegen bin ich heute Abend glücklich. Ich mache mir über nichts Sorgen. Ich fürchte niemand. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen. Und diese Hoffnung gab ihm die Kraft für den Protest für die Farbigen, der in der Gewaltlosigkeit seine Größe zeigte. Die Hoffnung auf Gottes neue Welt und der Dienst an unserer alten Welt sind nicht zwei Paar Stiefel, sondern nur zwei Seiten derselben Sache. Aber schaffen wir das bis zum Ziel? Halten wir durch? Wird der Weg nicht zu lang? Schlaffen wir nicht ab? Wer von dieser letzten Frage gequält ist, der lese noch den 6. Vers. Gott weiß um ihre Schwierigkeiten. Er weiß um ihre Hitze und all ihre Belastungen. Aber er macht Brunnen am Wege. Er gibt Quellorte den Dürstenden. Er schafft Oasen an keinem Lebensweg. Und sei er noch so schwierig, sind diese Tankstellen nicht gebaut. Du kannst nach Hause gehen, aber du hast eines dabei. Das Wort Gottes, das Gebet und die Möglichkeit, mit anderen Gemeinschaft zu halten. Und das gibt so viel, um durchzuhalten bis zum Ziel. Liebe Freunde in Graubünden, besichtigte ich den Zerbreiler Staudamm, der sich von der einen Seite des Walzer Tales bis zur anderen spannt. Und vor dieser gewaltigen Mauer leben Sennen in der Freiheit und Schönheit einer imposanten Bergwelt. Aber seit dem Bruch des Piave-Staudammes in Italien auch in geheimer Furcht vor dem plötzlich hereinbrechenden Tod. Wissen Sie, dass es bei Christen ganz genau umgekehrt ist? Sie leben in einer Welt mit viel Schatten, viel Schwierigkeiten, viel Zwängen und Not. Aber seit dem Kommen Jesu in der geheimen Freude vor dem aufgestauten ewigen Reich, was über sie mit Jesus hereinbrechen kann, ist nicht der Tod, sondern das Leben. Denn Gott macht neu, doch Gott macht neu. Amen.